Direkt aus Europa, Nummer 472, Seite B.
Bayern 2. Nachrichten.
10 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Es ist 10.04 Uhr.
Bayern 2. Notizbuch.
Herzlich willkommen. Im Studio ist heute Christine Bergmann. Kinder kriegen die Leute immer. Das hat Konrad Adenauer mal gesagt. Tja, so ganz stimmt das nicht mehr. Und viele stellen sich die Frage, wollen wir überhaupt Kinder? Kinder sind süß, Kinder vervollständigen uns. Kinder zu bekommen ist ein unvergleichliches Erlebnis. Das sagen die einen. Die anderen, Kinder sind teuer, kosten nur Nerven und eigentlich sind wir doch sowieso schon zu viele auf der Erde. Seit Monaten schon wird heftig über dieses Thema diskutiert, auch unter dem Aspekt, dass weniger Kinder auch dem Klima guttun würden. Wie halten Sie es mit dem Nachwuchs? Marlene Menge hat sich dazu auf der Straße mal umgehört.
Lohnt es sich, Kinder zu bekommen?
Natürlich lohnt sich das, dass man Kinder bekommt. Das ist doch ganz klar. Wir müssen ja sorgen, dass der Nachwuchs, dass das alles weitergeht, oder?
Kinder wegen familiärer Beziehung, wegen innerer Bindung. Aber Kinder aufgrund unserer Politik, nein.
Wie meinen Sie das?
Dass wir überbevölkert sind. Wir haben 7,5 Milliarden bis 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Und wir trampeln die Erde kaputt.
Die Zeit ist sehr, sehr schwierig. Und dann müssen beide Eltern arbeiten gehen. In meiner Generation, ich konnte die Kinder selbst großziehen. Und das geht meistens heute nicht, denn der Verdienst ist zu wenig und die Miete ist zu hoch.
Also ich habe 2 Söhne und bin total stolze Mama, berufstätig, aber würde ich nicht missen wollen.
Aber da muss man so viel Arbeit reinstecken.
Ja, das ist halt mal so. Aber es kommt ja auch viel zurück.
Das macht man gerne. Das ist bei der Geburt und wenn man sie wachsen sieht und das Lächeln eines Kindes, kann keiner ersetzen.
Haben Sie Kinder?
Nein, war nicht geplant. Wenn welche gekommen wären, wäre es okay, aber geplant war es nicht. Aber ich bin Lehrerin, ich habe jeden Tag Kinder, es reicht mir. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht zu Hause haben. Ich bin froh, wenn ich abends zu Hause bin und sage, ich habe meine Ruhe. Also ich bin auch ohne Kind glücklich.
Wir sind gerade 6 Monate schwanger.
Glückwunsch.
Danke.
Dankeschön. War das irgendwie eine Frage für Sie? Wollen wir überhaupt Kinder? Gibt es nicht schon genug Kinder? Haben Sie sich solche Gedanken gemacht?
Also wir haben uns die Gedanken gemacht, weil die Welt ja momentan ziemlich in Ruhe ist und ziemlich selbstdenkend. Und wir dachten, es macht gar keinen Sinn, weil es nur noch chaotischer wird. Aber dann haben wir die Chance gesehen, dass unser Kind oder die kommende Generation das Ganze ändern kann. Und wir quasi eine Wandlung bekommen. Zum Positiven. Also mehr Gemeinschaft, mehr gemeinsames Denken und so weiter und so fort.
Macht man sich da denn nicht auch Gedanken, wie viel Arbeit das wird?
Na, also wir wissen, dass es mit Verzicht, mit eigenem Verzicht ist. Und ich glaube, deswegen haben viele Leute auch keine Kinder oder setzen keine Kinder mehr in die Welt, weil sie halt einfach dieses Ich-Denken haben und dieses Egoismus haben. Und wir wissen ganz genau, wir geben jetzt was von uns ab, wir opfern etwas, aber geben jemand anders die Chance, viel wertvoller zu sein und noch größer zu sein. Wir sind auch wertvoll, weil wir das Ganze ja auch machen, aber noch was Besseres zu bewirken.
Aber es ist auch sau anstrengend, oder?
Es ist sehr intensiv, keine Zeit zum Ausruhen und schwer zu managen, aber es ist trotzdem schön.
Was kriegt man denn dafür zurück?
Man kriegt sehr viel Lächeln zurück, man kriegt glückliche Gesichter zurück, man kriegt die ein oder andere volle Windel zurück und ja, das reicht eigentlich schon.
Da war jetzt eine ganze Menge Stoff drin. Es kommt viel zurück von den Kindern. Da war von Opfern und Verzicht die Rede, vom Ich-Denken, aber auch von der Chance, dass unser Kind die Welt verändern kann. Stoff, über den wir gleich weiter diskutieren wollen, und zwar mit einem Ehepaar, das gemeinsam ein Buch geschrieben hat, Zur Welt kommen. Die Auseinandersetzung einer Tochter mit ihrer Mutter über ihre Vorstellungen von Alter und Tod, das ist unser nächstes Thema hier bei uns im Notizbuch. Bis gleich.
Bayern 2. Nachrichten.
11 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Das Wetter, Sonne und Wolken bis 15 Grad. Es ist 11.04 Uhr. Die Verkehrsmeldungen.
Bayern 2. Notizbuch.
Weiter geht's mit Christine Bergmann und wie immer um kurz nach 11 mit unserem Nah dran. Und das ist heute wörtlich zu nehmen, denn unsere Autorin ist ihrer Mutter sehr nahe gekommen, als sie fragte, wie sie eigentlich im Alter leben will. Eine sehr persönliche, familiäre Suche nach einem gemeinsamen Weg. Bis zum Jahr 2030 wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland von derzeit 3,4 Millionen Menschen um 50% erhöhen. Ihre Kinder arbeiten, haben selber Kinder und für viele ist das Haus zu groß und die Renten zu klein geworden. Wie wollen sie leben? Unsere junge Kollegin Hanna Heim hat ihre Mutter gefragt und ein paar sehr ehrliche Antworten bekommen.
Meine Mutter ist Anfang 50, verheiratet, leidenschaftliche Chorsängerin und Hausbesitzerin durch Erbschaft. Ihr Vorname ist Anja. Meine Mutter gehört in einigen Jahren zu den über 60-Jährigen. Mit hohen Ansprüchen an ihren sogenannten Lebensabend. Meine Mutter zum Beispiel will dann endlich all die literarischen Klassiker lesen und ganz viel verreisen. Irgendwann dann wird sie aller Voraussicht nach, leider, zu den rund 3 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland gehören. Statistisch gesehen wird sie meinen Vater um 5,62 Jahre überleben und mit 73,3 Jahren am Ende eines erfüllten Lebens sterben. Und wo verbringt sie diese letzte Zeit? In einem Pflegeheim. Was sonst?
Ich will hier bleiben. Schöner kriegt man es nicht. Wir sind hier quasi am Stadtrand von Berlin. Trotzdem in so einer ländlichen Gegend. Das ist mein Ort.
Aber das geht nicht. Berlin, München, das ist eine Entfernung, die sich in einem Pflegefall nicht ohne weiteres überbrücken lässt. Und ich würde ja schon gerne dort bleiben, wo meine Arbeit ist. Ich verstehe aber auch gut, dass Anja für immer hier bleiben möchte, in ihrem Häuschen. Aber wer soll sich um den Haushalt, den Garten und die Post kümmern? Was haben meine Eltern geplant?
Die Idee ist eigentlich gekommen, weil ich, wie du ja weißt, was mit den Knochen habe. Und weil, wenn das wirklich mal wirklich schlimm werden würde, was hoffentlich nie eintritt, aber wer weiß, dann könnte man sich hier ein Haus bauen, das barrierefrei ist. Also wir müssten hier nicht wegziehen, sondern würden einfach unser Haus, in dem wir wohnen, vermieten und in dieses Haus hier einziehen. Ich weiß, es klingt irgendwie total luxuriös, ist es auch. Aber dass man eine Option hat, wenn es irgendwie doof wird, damit wir eben nicht irgendwie ins Betreute wohnen oder was auch immer es da gibt, an Zwischenformen ziehen müssen. Sondern wir würden gerne hier bleiben, wo wir sind, in unserer Nachbarschaft und in unserem Leben.
Aha, hochinteressant. Meine Eltern planen also, das bisschen Geld, das meine Schwester und ich mal erben könnten, vorher einfach aufzubrauchen. Mit ein bisschen Erbe hatte ich ja schon gerechnet.
Wir kriegen ja kaum Rente. Dein Vater ist ja Freiberufler, der kriegt, ich weiß nicht, 400 Euro oder so, wenn er 65 ist. Also davon kann man dann wirklich nicht leben. Also auch wenn man ein Haus hat, aber davon kann man nicht leben. Davon kann man sich keine Milch kaufen.
Und natürlich möchte ich, dass meine Eltern sich jederzeit so viel Milch kaufen können, wie sie wollen. Vielleicht ginge das besser, wenn sie bei mir in der Nähe wohnen. Wir könnten uns die Lebenskosten teilen. Willst du nicht lieber näher zu deinen Kindern ziehen? Zur Sicherheit?
Ich rechne nicht so richtig mit euch. Du bist natürlich herzlich eingeladen, hier jederzeit hinzukommen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier alle Zelte abbrechen würden und plötzlich nochmal ganz neu in München anfangen würden.
Meine Mutter sagt sogar, sie will nicht nochmal mit uns zusammen wohnen. Die 20 Jahre von der Kindheit bis zum Ende der Pubertät hätten ihr gereicht. Außerdem, wenn es soweit ist, werde ich vielleicht dort stehen, wo meine Mutter jetzt gerade ist. Eigenheim, Beruf, Hobby. Keine Zeit, mich um schwächelnde Eltern in Berlin am anderen Ende des Landes zu kümmern. Das ist ein Problem, das mit einem mobilen Arbeitsmarkt immer mehr Familien bekommen werden. Fast alle, nämlich 70% derjenigen, die ihre Angehörigen pflegen, sagen, dass Pflege und Beruf nur schwer zu vereinbaren sind. Sogar so schwer, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren müssen. Viele empfinden die neue Aufgabe sogar als Belastung.
Also jetzt mal ernsthaft, wenn wir nicht da sind, wer ist denn dann da?
Naja, das soziale Netz, die Freunde.
Aber kaufen die für euch ein, die sind doch genauso alt.
Ja gut, das müssten wir tatsächlich organisieren. Also was man machen kann, man muss ja nicht quasi geriatrisches Zusammenwohnen oder geriatrische Nachbarschaft eröffnen.
Dann braucht ihr Ersatzkinder.
Wir brauchen Ersatzkinder.
Und, wen nehmt ihr?
Es gibt ja keine besseren als euch. Nein, ich weiß es nicht.
Könntest du dir vorstellen, jemanden hierher einzuladen, hier zu wohnen, den ihr bezahlt, der dann alles für euch erledigt oder die wichtigsten Teile des Alltags?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ungern, aber ja, kann ich mir vorstellen.
Wieso ungern?
Naja, weil dann so eine Geldbeziehung zwischen einem besteht. Ich glaube, dass die polnischen Pflegekräfte, die irgendwie einen Monat hier sind und einen Monat in Polen und in Polen vielleicht selber noch einen Pflegefall haben, man wünscht sich zwar, dass das alles wahnsinnig selbstlose Menschen sind, aber das ist natürlich Quatsch. Ist eigentlich ein ganz blödes Gefühl, wenn du mich fragst. Also es hat was von Dienerschaft. Und ich finde, das ist das Letzte. Das ist das Letzte. Das finde ich ganz unangenehm, die Vorstellung.
Aber dann ist, also wenn du nicht mit uns rechnest, du eigentlich keinen Diener möchtest, die Freunde eher gleich alt sind, ja, was bleibt?
Für immer fit bleiben.
So wird es wohl eher nicht kommen. Statistisch gesehen wird meine Mutter bald an 2 bis 4 chronischen Krankheiten leiden, die sie in ihrem Alltag einschränken. Jeder 7. Deutsche kommt dann nicht in ein Pflegeheim, sondern wird zu Hause gepflegt. Das ist sicherlich angenehmer, hängt aber bei vielen auch mit dem Geld zusammen. Im Schnitt kostet die stationäre Versorgung im Heim pro Monat 3.000 Euro. Nach derzeitigem Stand bekommt meine Mutter eine Rente von etwa 600 Euro. Je nach Pflegegrad zahlen die Pflegekassen zwischen knapp 800 und 2.000 Euro dazu. Den Rest übernehmen die Angehörigen, also meine Schwester und ich. Natürlich wäre ich bereit, das zu zahlen. Die Frage ist nur, ob ich das auch kann. Und ob meine Eltern das wollen.
Wo fahren wir eigentlich hin?
Wir fahren in eine Senioren-WG. Die Vorstellung behagt mir überhaupt nicht, dass meine Eltern da irgendwann, irgendwo in ihrem Häuschen im Wald darauf warten, dass der Pflegedienst sie füttert. In einer Senioren-WG gäbe es einen Hauptmieter, meine Eltern wären in Gesellschaft und hätten trotzdem ihr eigenes Zimmer. Außerdem wäre so ein Modell mit ca. 1.600 Euro pro Monat bedeutend günstiger als ein Heim. Meine Mutter ist nicht gerade begeistert von der Idee.
Ich bin die Frau Hein.
In Frau Heins niedrigem Häuschen am Ende einer Sandstraße leben 5 ältere Damen und 2 Pflegekräfte aus Osteuropa. Als wir ankommen, sitzen alle gemeinsam vor dem Fernseher. Manche dösen, manche lösen Kreuzworträtsel. Die Damen in der Wohngemeinschaft sind alle langjährige Kundinnen von Jana Hein. Denn Jana Hein ist hauptberuflich eigentlich Pflegeberaterin. Das heißt, die Leute kommen zu ihr wie zu einer Anwältin. Heins Aufgabe ist es, die letzten Jahre vorauszuplanen und die alten Leute rechtlich und finanziell so abzusichern, dass sie in ihrem Alltag möglichst keine Sorgen mehr haben müssen. In der Wohngemeinschaft teilen sich alle das Bad, aber jede Mitbewohnerin hat ihr eigenes Zimmer.
Das ist das Zimmer von der Frau Poser. Die Zimmer werden eigentlich immer alle von den einzelnen Bewohnern alleine eingerichtet.
Frau Poser hat große Fenster bis zum Boden. Davor die Vorhänge aus ihrem alten Schlafzimmer. Den Fernseher und die Stehlampe hat sie mitgebracht.
Gerade so im Demenzbereich bin ich immer dafür, dass wir nichts Neues kaufen, sondern alte Möbel mitnehmen. Sachen, wo sie sich dran erinnern, die sie kennen. Bei neuen Möbeln ist es natürlich dann mit dem Umzug schwierig. Das gefällt denen nicht, da fallen die auch alle dann zusammen irgendwann.
Alt gewordene Leute sind das Neue nicht mehr gewohnt. Das Schwierigste ist der Weg aus der antrainierten Einsamkeit heraus, sagt Frau Hein.
Wenn wir rausgehen, wir lernen immer neue Leute kennen. Ob wir uns mit der Kassiererin unterhalten müssen, mit dem Nachbarn. Aber wenn ich hier in dem Alter, haben sie ja niemanden mehr.
Ja.
Da ist ja niemand mehr da, mit dem sie sich unterhalten können.
Würdest du mich manchmal besuchen kommen?
Ja. Gibt sie ihren Job auf? Gibt sie ihren Job?
Soll sie ja nicht.
So,
soll
damit fangen wir die Probleme an.
Ja, ja.
Das Pflegegesetz stärkt die ambulanten Leistungen finanziell. Denn stationäre Aufenthalte sind bedeutend teurer. Aber bei der ambulanten Betreuung vereinsamen die Leute immer häufiger. Deswegen fördert die Bundesregierung den Bau barrierefreier Wohnungen und Angehörige können sich relativ problemlos im Urlaub vertreten lassen. Die häusliche Rund-um-die-Uhr-Pflege wird mehr unterstützt und kann in Teilen von der Steuer abgesetzt werden. Doch all das behebt eines der größten Probleme in der Pflege nicht, den Personalmangel. Denn es macht einen Unterschied, ob jemand nur regelmäßig Besuch bekommt oder ob er professionelle medizinische und pflegerische Betreuung benötigt. Insgesamt arbeiten etwa 1 Million Menschen in Deutschland als Pfleger im Seniorenbereich. Davon aber nur 356.000 bei ambulanten Diensten. Die Rahmenbedingungen des Berufsfelds sind erfahrungsgemäß schlicht zu unattraktiv, sagt Pflegeberaterin Jana Hein.
Gehen Sie mal davon aus, Sie arbeiten 40 Stunden, 3 Wochenende im Monat und bringen 800 Euro nach Hause.
Die Leute verdienen nur 800 Euro für eine 40-Stunden-Woche?
Ja, aber natürlich, was denken Sie denn, was im Pflegebereich los ist? Mindestlohn. Krass. Die kriegen alle nur den Mindestlohn. Ich habe ganz viele Anfragen und Bewerbungen, die aus dem ambulanten Pflegedienst kommen und wo die alle sagen, ja, ich will nicht mehr auf Tour fahren, ich will nicht mehr Wochenende arbeiten und ich will nicht mit 1.000 Euro dafür nach Hause kommen. Klar.
Während die 5 Damen und die 2 Pflegekräfte zum selbstgekochten Mittagessen übergehen, gehen meine Mutter und ich zu Frau Hein ins Büro. Sie bittet zum Beratungsgespräch.
Als erstes, haben Sie eine Vorsorgevollmacht?
Nein.
Das ist das Erste. In dieser Vorsorgevollmacht legen Sie auch persönlich fest, was mit Ihnen passieren soll. Mhm. Möchte ich an lebensverlängernde Maßnahmen angeschlossen werden? Möchte ich eine Heimunterbringung haben? Sie können es feststellen, es gibt immer Alternativen. Das Problem ist, Sie sollten einmal mit dem reden, den Sie einsetzen als Betreuer.
Ich sehe, wie meine Mutter immer ernster wird. Sie tut mir leid. Und ich habe das dringende Gefühl, meine Mutter gezwungen zu haben, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Sie kann doch all diese Dinge hier selbst entscheiden, doch das besprechen wir später. Jetzt müssen wir erstmal hier durch. In dem fast 2-stündigen Gespräch versuchen meine Mutter und ich immer wieder gemeinsam, Frau Heins todernsten Schreckensszenarien mit Humor zu entkommen. Aber die lässt sich nicht abbringen. Irgendwann sind wir an der Kernfrage angelangt. Was möchte meine Mutter?
Am liebsten würde ich einfach nur die bleiben, die ich bin und mit meinem Mann zusammenbleiben und irgendwann einfach einschlafen und tschüss. Aber leider sieht das nicht so aus. Aber ich wünsche mir was sozusagen, was auch quasi meinem gelebten Leben auch entspricht. Und das ist eigentlich geistige Regheit, kulturelle Ansprache, nette Menschen vor allem, mit denen ich was zu tun haben möchte.
Also doch keine Senioren-WG. Ich kann es meiner Mutter keineswegs verübeln, dass sie so lange wie möglich ihre Freunde und keine Fremden um sich haben möchte. Der Besuch bei Frau Hein hat uns beide etwas verängstigt. Auf der Rückfahrt versichern wir uns gegenseitig, dass es besser ist, sich auszutauschen, als das Thema Pflege wegzuschweigen.
In der Frage, wie willst du sterben, wie willst du dein Lebensende möglichst gestalten, steckt doch nicht drin, wann willst du sterben? Weißt du so, oder willst du nicht endlich sterben, sondern wie hättest du es gern?
Inzwischen kann ich mir die Idee mit dem barrierefreien Häuschen doch ganz gut vorstellen. Wenn ihre Pläne aufgehen, könnten meine Eltern irgendwann zu den 30% der Deutschen gehören, die wunschgemäß in ihren eigenen 4 Wänden sterben. Der Gedanke an ihren Tod ist nicht schön. Aber es ist besser, ihn zuzulassen und das zu diskutieren, als meine Eltern gern Ende ihres Lebens unglücklich werden zu lassen. Mir wird klar, die Art der Versorgung, das ist ja nicht der wahre letzte Wunsch. Jenseits von Vollmächten und Finanzierungsmöglichkeiten, was will meine Mutter wirklich?
Ich möchte mit deinem Vater zusammenbleiben, so lange wie möglich. Das ist der tollste Mensch, den ich kenne. Und wenn es geht, würde ich mit dem gerne sehr, 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 sehr lange zusammenbleiben. Das klingt so pathetisch, aber das ist so.
Wir stehen wieder vor dem Haus meiner Eltern. Plötzlich überrumpelt sie mich mit einer seltsamen Frage.
Weißt du, ich kann dich ja mal zurückfragen, was wünschst du dir denn? Also außer, dass da ein Papier ist, in dem ich dir Anweisungen gebe.
Dass du mit dir reden lässt. Dass wir darüber sprechen können und dass wir uns gegenseitig offen fragen können, was jetzt kommen soll, was wir uns wünschen. Ich weiß nicht, dass man sich Zeit nimmt füreinander, auch wenn das vielleicht schwierig ist dann, weil wer weiß, wo ich dann stehe, wo du dann stehst. Und dass wir uns hoffentlich, dass wir nicht über Geld streiten müssen, sondern dass wir uns so auf uns konzentrieren können.
Seltsam. Die Vorstellung, mich um meine Eltern zu kümmern, wenn sie sich nicht mehr um sich selbst kümmern können, ist gar nicht mehr so erschreckend. Eher tröstend. Ich kann da sein. Schließlich ist das doch das Prinzip Familie.
Das stimmt schon, da wird was verhandelt. Aber es ist die Bedingung, dass man halt miteinander mal redet. Und dass du dir dann oder ihr beide, deine Schwester und du, dass ihr das sozusagen aus eurem Herzen auch wisst, was zu tun ist.
Solche ehrlichen Gespräche sind nicht immer leicht zu führen. Leben im Ruhestand, aber wo und wie? Das war unsere Radioreportage von Hanna Heim. Sie können sie jederzeit noch einmal hören. Sie finden sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt ist es gleich 11:30.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin hören Sie heute »Kein Kindlein steht im Walde«. Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster erzählen davon, wie es ist, ohne Naturerfahrung aufzuwachsen.
Seit 15 Jahren arbeitet Harald Fuchs an der Waldschule Bucher Forst im Norden Berlins.
Waldschule bedeutet, dass Schulklassen zu uns kommen, mit denen wir sogenannte Waldtage im Wald verbringen. Wir wollen da vor allen Dingen die Begeisterung für die Natur wecken, stärken, das, was bei den Kindern im Grundschulalter eigentlich natürlicherweise vorhanden ist, nämlich eine Lust auf die Natur, das wollen wir stärken und wollen wir fördern. Im Alltag kommen die Kinder heute nämlich gar nicht mehr so viel raus und haben kaum Gelegenheit, Natur zu erfahren.
Raus mit euch, fordert der Kinderarzt und Sachbuchautor Dr. Herbert Renzpolster schon seit Jahren und wird nicht müde, die natürliche Umwelt als Entwicklungsraum für Heranwachsende zu preisen. Meist allerdings mit wenig Erfolg. Ich bin ein einsamer Rufer, klagt der Kinderarzt.
Der eigentliche Punkt ist, dass wir meinen, den Kindern was Besseres bieten zu können in strukturierten pädagogischen Welten. Und das sind meistens eben Kunstwelten, die wir für sie einrichten, damit sie, ja, was lernen, gell? Und das, glaube ich, wiederum, das ist unsere Lebenslüge. Das ist unsere pädagogische Lebenslüge. Wir meinen, die Kinder wüchsen und werden stark und entwickeln sich, indem sie unsere guten, klugen Ziele erfüllen. Aber Kinder brauchen mehr.
Und das sind für den Arzt vor allem Erfahrungen in der Natur. Und die bekommen Kinder heute immer weniger.
Ich gehe davon aus, dass wir einfach uns unheimlich viele Gedanken machen über die anderen Tiere, gell? Was die so brauchen. Ja, man darf auch manche Tiere nicht mehr so halten wie früher. Im Zoo zum Beispiel gibt es klare Vorstellungen, was die an Umwelt brauchen, damit es ihnen gut geht und damit sie richtig leben können. Und ich denke, die Frage müssen wir einfach auch bei Kindern stellen.
In Köln sitzt Hubert Koll auf einem wackeligen Stuhl hinter dem Institut für Biologiedidaktik und lässt den Blick über den Schulgarten schweifen. Er dient als Lernort für Kölner Schulkinder.
Nur wenige bringen Wissen mit, bringen Erfahrungen mit Tieren umzugehen, mit Pflanzen umzugehen. Das ist nicht weit verbreitet, ganz ehrlich.
Ein Trend, den Koll seit Jahren beobachtet. Der Dozent arbeitet auch für den Jugendreport Natur. Eine Untersuchung, die seit mehr als 20 Jahren in regelmäßigen Abständen das Wissen und die Erfahrungen von Kindern in puncto Natur unter die Lupe nimmt. Die letzte Befragung stammt aus dem Jahr 2016.
Da haben wir in der letzten Untersuchung 1250 Schülerinnen und Schüler hier in ganz Nordrhein-Westfalen befragt.
Die 12- bis 15-Jährigen mussten ganz unterschiedliche Fragen beantworten.
Wir haben bei den Wissensfragen zum Beispiel gefragt, in welcher Himmelsrichtung geht die Sonne auf. In 2010 wussten das noch 59%, dass die Sonne im Osten aufgeht. 2016 lag der entsprechende Prozentsatz nur noch bei 35%.
Die Wissenschaftler fragten auch zu Naturerfahrungen und Erlebnissen.
Wir haben auch Beispiele, was wollen die Kinder gerne erleben? Also was würde ich gerne machen, was würde ich gerne tun? Wir haben die Frage gestellt, einen Käfer über die Hand krabbeln lassen. Da haben wir Werte von 2003, von 2010, von 2016. Und Jugendliche, die das positiv beantwortet haben, gingen zurück von 29% auf 20%. Im Gegenzug, Jugendliche und Kinder, die das völlig ablehnen, stiegen von 34% auf 52% an. Das heißt, so direkter Kontakt zur Natur ist schon irgendwie ein bisschen suspekt. Dieses Elementarerlebnis, mal über Nacht draußen zu sein, mal auch so ganz unmittelbar Elemente zu spüren, vielleicht auch zu übernachten, ohne dass ein Zelt drüber ist, da haben viele heute Angst. Die möchten das gar nicht mehr.
Kinder werden rund um den Globus in allen zivilisierten Ländern eigentlich immer kurzsichtiger.
Diagnostiziert der Kinderarzt Herbert Renzpolster. Den Zusammenhang von Kurzsichtigkeit und kindlichem Lebenswandel haben australische Wissenschaftler nachgewiesen. Das natürliche Tageslicht verhindert offenbar ein zu starkes Längenwachstum des Augapfels. Das ist hauptsächlich für die Kurzsichtigkeit verantwortlich.
Kinder sind rein statistisch betrachtet weniger draußen als früher. Sie haben weniger informelle, also nicht vorgegebene Zeiten überhaupt, um frei darüber zu entscheiden. Und diese Zeit verbringen sie eigentlich relativ wenig draußen.
Lediglich rund 22% der Mädchen und knapp 30% der Jungen, so die aktuellen Zahlen, bewegen sich aktiv eine Stunde pro Tag. Der Mikrokosmos, die kleinsten Teile, rücken immer mehr in den Mittelpunkt. Das große Ganze aber gerät allzu oft aus dem Blick. Die Verwissenschaftlichung der Natur, sie reicht heute bis in den Kindergarten, kritisiert Herbert Renzpolster.
Wo sie dann als kleine Forscher schon mal im Kindergarten sozusagen üben dürfen. Und die Hoffnung war, dann werden sie große Forscher. Das hat man dann auch irgendwann gemerkt, dass zum Beispiel diese Hypothese der frühen Lernfenster, also das heißt, je früher ich mit bestimmten Dingen beginne, desto aufnahmefähiger wären die Kinder, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Es ist nicht so, dass Kinder, wenn sie früher beginnen, mit den Zahlen zum Beispiel sich zu beschäftigen, dass sie dann bessere Mathematiker würden.
Wenn er das in seinen Vorträgen anspricht, blickt er oft in staunende Gesichter, sagt Renzpolster. Manchmal auch an Ungläubige.
Selbstbewusstsein, Mut, ja, Neugier, wache Augen, Begeisterungsfähigkeit, ja, das sind doch die Dinge, die nachher den Kindern ermöglichen, eigentlich mit allem klarzukommen.
Und die Natur bietet dafür einen über Jahrtausende erprobten Entwicklungsraum.
Das war ein Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Asta.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 471.
Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko.
Der Grieche, der diesen deutschen Schlager 1976 so gesungen hat, ist am 2. Juli 2019 in Spanien gestorben. Dieses Lied war sein größter Erfolg. Er ist 1960 im Alter von 16 Jahren nach Frankfurt am Main gekommen und hat im Goethe-Institut Deutsch gelernt. Für den Deutschlandfunk war die Nachricht von seinem Tod im Alter von 75 Jahren so wichtig, dass sie am 3. Juli gleich in den Nachrichten gesendet wurde. Um 20.10 Uhr folgte wie jeden Mittwoch eine Sendung aus der Sendereihe aus Religion und Gesellschaft. In dieser 20-minütigen Sendung ging es um die Renaissance der alten Götter der Germanen. Es sind nicht viele Heiden, die an sie glauben, aber in Nordeuropa bilden sie in Dänemark, Norwegen, Island und Schweden sogar eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Odin oder Wotan ist der oberste Gott. Nach ihm kommt Freya, die Göttin der Liebe und der Ehe. Von Odin sollen die Menschen die altgermanischen Schriftzeichen bekommen haben, die Runen. Dieses Alphabet wird von den Anhängern dieser Religion auch gesungen. Das ist für sie gut, um sich das Runenalphabet zu merken. Thor ist der Gott des Donners. Er hat einen Hammer. Sein Vater ist Odin. Nach Thor wurde der vierte Wochentag benannt. Man ruft ihn an, wenn man eine Reise vorhat. Mancher bittet ihn auch um Schutz für seine Wohnung. Die Asen gelten in Nordeuropa als das mächtigste Göttergeschlecht. Thor ist ihr großer Krieger. Seinen Hammer gibt es auch als Schmuck, den man sich um den Hals hängen kann. Zum Götterkult gehört aber auch ein Ahnenkult. Man gedenkt der Verstorbenen, indem man ihnen beim Essen einen Platz freihält und ihnen auch einen Teller auf den Tisch stellt, den Ahnenteller. Die den Asen treuen Heiden nennen sich Asatru. Das ist ein neues dänisch-schwedisches Wort. Etwa 100 deutsche Asatru sind 2019 in einem hessischen Feriendorf des CVJM, des Christlichen Vereins Junger Menschen, zusammengekommen, um so ähnlich wie bei den Freizeit genannten Treffen christlicher Gruppen gemeinsam am Lagerfeuer zu singen, Tanzkurse, Waldspaziergänge und Yoga zu machen und sich Vorträge anzuhören, aber nicht über christliche Themen, sondern über Bärenkulte und heidnisches Priestertum. Die Asatru treffen sich aber vor allem, um Rituale zu feiern, die sie sich selber ausgedacht haben. Überliefert sind nämlich kaum welche, denn die alten Germanen haben nur wenig aufgeschrieben und was auf irgendwelchen Holzästen in Runenschrift eingeritzt war, ist natürlich alles verloren gegangen. Bei den alten Germanen wurde das meiste mündlich weitergegeben und durch die Verbreitung des Christentums wurde immer weniger weitergegeben. Das hat den Vorteil, dass man sich nicht an die Überlieferung gebunden zu fühlen braucht und Rituale selber entwickeln kann. In ihrem Verein sprechen sich die Mitglieder mit ihrem Vornamen an, aber man kann sich auch selber einen Namen aussuchen. Ein Mitglied, das Daniela heißt, nennt sich nach der Göttin der Gesundheit Aira. Sie glaubt an die alten nordischen Götter und sagt, ihr Glaube besteht darin, dass sie das Gefühl hat, dass die Götter sie gerufen haben. Die Göttin Freya ist ihre Vertraute in allen Lebenslagen. Bei den Asatru besteht für sie ein großer Vorteil darin, dass es auch Göttinnen gibt, während man im Christentum nur den einen männlichen Gott hat. Sie kann auch Göttinnen um Hilfe bitten. Der Verein, der sich an diesem Wochenende in einem Feriendorf zu seiner Hauptversammlung getroffen hat, hat 350 Mitglieder. In Deutschland ist das der größte seiner Art. Frau Bolte ist die Vorsitzende. Ihr war in Buchhandlungen das eine oder andere Buch über die Religion der alten Germanen, zum Beispiel über die Edda, aufgefallen. Was sie da gelesen hat, klang in ihr nach, ohne dass sie verstanden hätte, warum. Sie fragt sich, warum so etwas einen heute noch berühren kann und was das mit einem macht. Sie hat als Ethnologin in Indien eine Stammesgesellschaft kennengelernt, bei der man noch nach heidnischer Tradition die alten Götter verehrt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 471. Danke.